Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Brienz muss wegen dem drohenden Schutzstrom bis am Sonntag geräumt sein. Nicht nur Menschen werden evakuiert, sondern auch Tiere. Besser gesagt, die Kühe von den Bauernbetrieben. Und das hat schnell müssen gehen, denn die Bauern haben knapp 5 Tage Zeit, um alles zu zügeln.
Zuerst mussten wir Ställe suchen, dann mussten wir Leute auftreiben, die dann zuerst das Stroh hier oben transportieren. Dann mussten wir Transportfirma organisieren, die eben das Futter und Stroh hier oben gebracht hat. Und die Transportfirma hat am Dienstag noch nichts gewusst von diesem Auftrag.
Sagt der Oskar Duschletter vom Plantenhof zu Landquart. Wir waren dabei, wo ein Teil der Kühe in ihr neues, temporäres Zuhause gekommen sind. Vorher aber fangen wir an mit dem Churer Gemeinderat. Der hat gestern über das Windrad in Haldenstein entschieden. Mein Name ist Thies Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Seit 11 Jahren produziert die Haldenstein eine Windkraftanlage Strom für 1300 Haushalte. Und schon bald sollen zwei das Windrad Strom liefern, ganz in der Nähe vom bestehenden. Das neue Windrad soll für nochmal 2200 Haushalte Strom liefern. Mit Rückendeckung aus der Politik. Der Churer Gemeinderat hat klar Ja gesagt zur geplanten Windenergieanlage Oldis 2. Die Akzeptanz zum neuen Windrad war im Parlament breit abgedeckt. Mit Ausnahme von der SVP haben die anderen Partien eine grosse Akzeptanz zum neuen Windrad manifestiert. Im Churer Parlament sind auch die beiden Macher von Betreiberin Galanda Wind AG gewesen, der Josias Gasser und der Jürg Michel. Der Martin de Platzes hat die beiden gerade nach der Abstimmung vor dem Mikrofon gehabt.
Jürg Michel, Sie sind Direktor vom Betrieb Galanda Wind AG. Die Akzeptanz, vor allem jetzt in der Fraktion Haldenstein und Umgebung, die hat sich innerhalb jetzt von 10 Jahren Windrad in Haldenstein schon gewandelt. Also man ist dieser Energie positiv gegenübergestellt?
Ja, das Gefühl haben wir auch. Wir haben zwar schon vorher, als die erste Anlage gebaut wurde, haben wir eine Auflage vom Kanton, dass wir eine Umfrage machen. Und dort ist ja die Akzeptanz im Churer Rheintal schon positiv gewesen. Und jetzt, wo es gestanden ist, haben wir mit dem Lärm vor allem, wo die Rimmisser Angst hatten, das hat sich jetzt ganz klar herausgestellt, kein Lärm. Da ist die Autobahn viel, viel lauter.
Josias Gasser, Sie haben immer x-mal wiederholt, Haldenstein ist ein idealer Standort.
Es ist an sich ganz einfach. Es ist bereits ein belastetes Gebiet. Es ist eine Talregion. Es ist gut erschlossen. Und es ist nicht von überall somit einsichtbar. Also es ist relativ versteckt. Und heute praktisch auf dem Areal von der Oldis. Wir haben einen Haufen Tröte rundherum. Es ist ein belastetes Gebiet.
Jürg Michel, das heutige Windrad liefert Strom für rund 1300 Haushalte. Mit dem neuen Windrad, das würde ein Stück mehr produzieren, rund Strom für 2200 Haushalte. Da kämpfen wir zusammen auf 4500 Haushalte. Das wäre ein Viertel der Haushalte in der Stadt Chur. Das lässt sich hören.
Ja, das meinte ich auch. Und vor allem eben die neue Anlage produziert doch einiges mehr als die Anlage. Stärkerer Rotor, stärkerer Generator, längere Rotoren. Und eben, was noch wichtig ist, wir produzieren eben mehr im Winter als im Sommer. Und im Sommer haben wir ja vermutlich in Zukunft dann ziemlich viel Überschuss aus der Photovoltaik. Und im Winter fehlt der Strom und wir können dort produzieren.
Ein Vorteil jetzt für die Energiestrategie vom Bund, weil der ist vor allem darauf aus, dass im Winter Strom produziert wird.
Genau, eben Winterstrom und vor allem dann, wenn die Stauseen leer sind. Das wird dann Februar, März sein. Und dort produzieren wir all so am meisten Energie. Januar, Februar, März, April sind die stärksten Monate bei uns.
Also so eine Anlage kostet ungefähr, bei der Projektierung bis zum Aufstellen, etwa 10 Millionen Franken. Ein Teil davon übernimmt der Bund. Die Windenergie, das ist aber schon auch eine rentable Angelegenheit für Sie als Unternehmer.
Ja, jetzt haben wir natürlich nicht mehr das Gleiche wie bei der ersten Anlage. Dort haben wir KEF und jetzt müssen wir Strom am Markt.
KEF ist?
KEF ist eine kostendeckende Einspeisevergütung, wo man garantierten Stromabnahmepreis hat. Und jetzt müssen wir den Strom selber vermarkten. Und das ist natürlich, jetzt haben wir während dem Ukraine-Krieg am Anfang haben wir Strompreise gehabt bis 40 Rappen pro Kilowattstunde. Jetzt sind wir bei 4 Rappen bis 8 Rappen pro Kilowattstunde. Also jetzt ist es deutlich schwieriger, aber wir gehen davon aus, dass wir das, weil jetzt durch die grössere Anlage, die stärkere Anlage, dass wir mehr produzieren und die Gestehungskosten sinken dann deutlich so, dass es doch noch rentabel ist für uns.
Josias Gasser als Verwaltungsratspräsident von der Kalandenwind AG. Jetzt der Gemeinderat hat klar Ja gesagt zu Oldies 2. Der nächste Schritt ist jetzt die Churer Stimmbevölkerung, die muss dem Projekt auch noch zustimmen. Ich nehme an, sie haben die Ohren bei der Bevölkerung draussen. Ich gehe noch mal davon aus, Josias Gasser, Sie gehen optimistisch in die Abstimmung hinein.
Ja, das ist richtig. Es geht mir so. Ich habe viele Stimmen abgeholt aus der Gegend und so auch in den letzten Jahren. Und die Akzeptanz ist so gefühlt recht gross. Es zeigen auch Untersuchungen, die man schon vor vielen Jahren gemacht hat, aus der Hochschule St. Gallen, die das an sich bestätigen. Von dort her bin ich sehr optimistisch. Auf der anderen Seite wollen wir aber durchaus auf der Hut sein, wenn sich noch irgendwelche Argumente oder irgendwelche Sachen ergeben, dass wir auch bereit sind. Also wir wollen vor allem öffentlich, transparent informieren und natürlich so auch den Puls fühlen. Und wenn es dann um die Abstimmung geht, werden wir uns sicher bemerkbar machen.
Und diese Abstimmung, die ist Mitte Februar. Dann wird das Churer Stimmvolk entscheiden, ob das zweite Windrad in Holdenstein gebaut werden kann. Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz müssen bis am Sonntagmittag vom Dorf draussen sein. Das gilt auch für die Kühe der beiden Bauernbetriebe. Unter anderem werden die Tiere im Schloss Marschlins in Igis untergebracht. Die Tiere sind heute angekommen und Zarina von Wiesenfloh war mit dabei gewesen.
Es ist wieder Leben im Kuhstall vom Schloss Marschlins in Igis. Das Gebäude ist vorher über ein Jahr lang leer gestanden. Jetzt wohnt der Herr der Mutterkühe aus Brienz mit ihren Kälbli drin. Die Fahrt von Brienz auf Igis ist rund 50 Minuten gegangen. Das sei nicht lang, sagt der Oskar Duschletta. Er ist der Leiter Ressort Betriebswirtschaft und Familie am Plantenhof zu Langquart. Die Kühe werden jeden Sommer mit dem Anhänger auf die Alp gebracht, was zum Teil länger ginge. Und gleich sei der Transport für Tiere nicht gerade angenehm, sagt der Oskar Duschletta.
Uns ist es auch nicht so wohl, wenn wir in einen überfüllten SBB-Zug einsteigen. Da wären wir, glaube ich, auch lieber daheim in der gewohnten Umgebung. Das ist wahrscheinlich vergleichbar. Da müssen wir nicht davon ausgehen, dass die Tiere das jetzt gesucht haben. Wir haben sie ja auch nicht gesucht, aber es ist jetzt einfach unumgänglich, dass es passiert.
Um die rund 30 Kühe zu zügeln, haben die Leute in und um Brienz der Bauernfamilie geholfen. So auch der Plantenhof zu Langquart. Eine Herausforderung war dabei, dass alles schnell gehen musste. Am Dienstag hat der Gemeindeführungsstab Albula entschieden, dass Brienz wegen dem drohenden Schutzstrom bis am Sonntagmittag evakuiert sein muss. Die Bauern haben also nicht einmal eine Woche Zeit gehabt, um ihr Hab und Gut zu zügeln.
Zuerst mussten wir Stelle suchen, dann mussten wir Leute auftreiben, die dann zuerst das Stroh hier runter transportieren. Dann mussten wir Transportfirma organisieren, die eben das Futter und Stroh hier runter gebracht hat. Und die Transportfirma hat am Dienstag noch nichts gewusst von diesem Auftrag. Aber da ist, glaube ich, klar, dass das ein absolut prioritärer Fall ist. Und da, darum ist auch für die Transportfirma, die ja alle auch bürgerlichen Hintergrund haben, ganz klar gewesen, dass jetzt dieser Fall Priorität hat.
Die Brienzer Kühe sind also zusammen mit dem eigenen Futter gezügelt worden. Es sind rund 200 Strohballen. Das sollte über den Winter langen. So lange bleiben die Tiere voraussichtlich in der neuen Unterkunft. Da dabei sei wichtig, um die Kühe möglichst in der gewohnten Herde zu lassen, sagt der Oskar Duschletta.
Die Tiere kennen einander, die funktionieren als Herde. Und dann geht es natürlich auch darum, dass die Tiere betreut werden müssen. Und Sinn macht natürlich, wenn die Eigentümer die Tiere auch, wenn sie miteinander im gleichen Stall sind, auch können selber betreuen. Das macht natürlich auch Sinn. Und das kriegen wir da jetzt auch relativ gut her, weil wir haben auch eine Wohnung können organisieren.
Die Wohnung der Bauernfamilie ist ganz in der Nähe von ihren Kühen im Schloss Marschlins.
Nebst dem Stall beim Schloss Marschlins werden die Tiere vom anderen Brienzer Bauer in einem Stall zu Igis, in einem im Domleschg und einem im Oberland verteilt. Wer gerne in den Bündner Bergen wandert, ist vielleicht schon mal zu Chur mit der Brombrüschbahn rauf zum Dreibündenstein. Dort ist vor langer, langer Zeit etwas passiert. Genau morgen, vor 80 Jahren, ist dort ein Flugzeug abgestürzt. Das ist ein ziemlich lang her, ein Weile. Das Ganze hat aber bis heute Spuren hinterlassen. Noah Bühler.
Am 16. November 1944 ist ein amerikanischer Bomber über Chur geflogen. Auf dem Rückflug von einem Bombenabwurf in München. Einer von seinen vier Motoren sei kaputt gewesen und darum sei der Bomber immer tiefer gesunken, so der Lokalhistoriker Theo Haas von Ems.
Der Pilot hat damals dann seiner Crew den Auftrag gegeben, zu springen. Die 11-köpfige Besatzung ist rausgesprungen und die sind mit dem Fallschirm alle gut gelandet. Und der Pilot ist dann kurz, bevor er da in die Flanke des Dreibündensteins-Maschine reinrasen lassen, ist er auch abgesprungen und hat sich dann auf einer Tanne verfangen.
Der Pilot hat dann angefangen, um Hilfe zu rufen. So haben er zwei Felsberger Bauern gefunden und vom Baum abgeholt.
Wir haben hier etwa 30-40 cm Neuschnee gehabt. Hat der Pilot als erstes im Schnee Hakenkreuz eingezeichnet. Und dann haben die zwei Felsberger einen der anderen angeschaut und haben es verwischt aus dem Schnee und haben nebenzu das Schweizerkreuz eingezeichnet. Und dann hat das Gesichtsausdruck vom Pilot gerade gewechselt. Er war happy und froh gewesen.
Die Bauern haben den Pilot dann zu sich in die Hütte genommen. Dort konnte er sich ausruhen und aufwärmen. Später sind eine Patrouille vom Militär vorbeigekommen, die den Absturz aus dem Tal aus gesehen hat. Laut dem Theo Haas hat die den Pilot mitgenommen und zum Übernachten ins damalige Restaurant Sterne auf Ems gebracht.
Der Sohn vom Wirt hat mir mehrmals erzählt, er sei schon im Bett gewesen, da sei der Papa raufgekommen und hat ihn geweckt und hat gesagt, wir haben einen amerikanischen Pilot bei uns im Restaurant. Und da sei er natürlich aus dem Bett raus und schnell runtergesprungen. Und er hat immer erzählt, ich habe einen Pilot dürfen auf Knie sitzen. Und das sei eine einmalige Sache gewesen, die er sein Leben lang eigentlich nie mehr vergessen
hätte. Der Bomber selber sei nicht einfach auf dem Dreibündenstein liegen geblieben. Viel Material vom Flugzeugwrack hätte noch für etwas anderes gebraucht werden. Unter anderem hat auch eine Firma, die heute noch bekannt ist, ein paar Teile abbauen lassen.
Von der HOVAG, von der heutigen Ems Chemie AG, hat man einen Auftrag erteilt, einen Werkstattchef, und der hat mit zwei, drei Leuten müssen da raufkommen und hat dann die Hydraulik demontiert. Und die Hydraulik hat man nachher in der HOVAG bis Ende 50er Jahre hat man die für eine Presse, eine Hydraulikpresse, hat man die können einsetzen. Die haben dann dort eine Presse konstruiert daraus.
Der Theo Haas hat den Unfall nicht selber miterlebt. Trotzdem hat ihn der Bomberabsturz fasziniert, schon von klein auf. Von seinem Elternhaus aus hat er nämlich immer die Wrackteile in der Sonne glitzern gesehen. Er hat dann immer gedacht, dieser Sache will er später mal nachgehen. Und Sepp ist er dann auch.
Im Bundesarchiv hat es dann Karteikarten gegeben zu jedem Flugzeug mit jeder Person. Der damalige Wohnort war auch drauf. Und dann habe ich da der amerikanischen Botschaft in Bern geschrieben. Und sie haben dann aber eine Adresse angegeben von der US Air Force. Dann haben die können eine andere Adresse angeben in St. Louis von den Veteranen. Dort haben wir dann können schreiben und sie haben das dann weitergeleitet.
Aus Persönlichkeitsschutz hat der Veteranenverband die Adresse nicht direkt an den TOH weitergegeben. Nach einer gewissen Zeit haben sich die Crewmitglieder aber von sich aus bei ihm gemeldet. Mit ein paar konnte er telefonieren. Einer von denen sei sogar einmal, wo er in der Schweiz war, auf Chur gekommen und hat sich mit ihm getroffen.
Der Noah Bühler, zusammen mit dem Theo Haas über den Bomberabsturz vor 80 Jahren in Chur.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Bald soll es in Chur nicht mehr zwei, sondern nur noch einen grossen Unihockey-Club geben. am Montag ist die Gründungsversammlung. Der Laurin Michael weiss, mit welchen Farben in Zukunft gespielt werden soll und wo das aktuell noch Schwierigkeiten gibt.
Chur Unihockey, Piranha Chur. Zwei Unihockey-Vereine, eine Stadt. In der nächsten Saison könnte das schon anders aussehen. Piranha Chur und Chur Unihockey stehen kurz vor dem Zusammenschluss. Die Vorteile von so einer Fusion sind offensichtlich. Die Infrastruktur, das Know-how, die schlankeren Strukturen und vieles mehr. Wegen dem hat es vor kurzem bei beiden Clubs eine Versammlung gegeben, um über die gemeinsame Zukunft abzustimmen, sagt der Gudin Furrer, er ist Präsident von Chur Unihockey.
Sehr ein spannender Anlass und wirklich auch eine coole Stimmung. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für alle Beteiligten. Dass ja nach den Entscheidungen, die man ja in getrennten Räumen sozusagen gefällt hat, jeder Verein, ist dann wirklich Jubel ausgebrochen. Und das hat mich wirklich besonders gefreut. Das ist wirklich, es stehen alle dahinter.
Der Grundstein für einen neuen gemeinsamen Verein ist um. Was noch nicht klar ist, die emotionalen Sachen wie ein Name, Logo oder auch die Farbe. Bei den Farben ist aber ein Vorschlag rum, der auf gute Rückmeldungen getroffen ist. Schwarz, Weiss, Petrol und Aqua. Ob es dann aber genau die werden, ist noch nicht in den Stein gemeißelt, wie der Präsident von Piranha Chur, der Stefan Capret, sagt.
Wir haben ja gesagt, wir wollen etwas ganz Neues machen. Und die Farbe Rot und Orange war eigentlich wie ausgeschlossen gewesen, wobei wir einen Antrag hatten, der Versammlung, dass die Stadtfarben wieder mit einem Vorschlag kommen. Der Antrag ist abgelehnt worden, ziemlich klar. Und das hat uns eigentlich auch bestärkt, dass die Farbauswahl, dass die eigentlich sehr gut war. Und im Moment gehen wir so weiter. Vielleicht gibt es noch einen Antrag noch mal auf irgendeine Änderung, das weiß ich noch nicht. Die Anträge haben noch Zeit zum Eingeben für die nächste Versammlung. Aber von dem her, ich finde es coole Farben und von dort her bin ich überzeugt, dass es eigentlich eine coole Sache wäre, wenn wir mit diesen Farben könnten weitergehen.
Wie schon bei den Farben, soll es auch beim Namen so sein, dass es nichts mit den zwei bisherigen Vereinen zu tun hat. Es gibt aber neben diesen Sachen auch noch eine weitere Herausforderung.
Also sicher ist noch die ganze Vorstandsgeschichte. Wir haben im Moment 3 Zusagen im Vorstand. Wir brauchen unbedingt Frauen. Das wird auch gefordert von Swiss Olympic, dass wir Minimum 40% haben. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, Frauen zu motivieren, um immer so ein Executive Board mitzumachen. Ich weiss eigentlich nicht, warum, dass sich die Frauen so zurücknehmen. Ich bin überzeugt, dass wir genug Frauen hätten, die das können. Aber eben, bis jetzt haben wir sie leider noch nicht gefunden.
Die Gründungsversammlung des neuen Clubs ist nächsten Montag. Dann steht als erstes der Name auf der Traktandenliste. Für den haben die Vereinsmitglieder auch ihre Vorschläge einschicken. An der Versammlung werden dann gut 5 vorgeschlagen. Die Abstimmung ist auch ausschlaggebend, ob der Abend für den aktuellen Präsidenten von Piranha Chur erfolgreich ist. Es gibt laut Stefan Capretz aber auch noch anders.
Für mich sehr wichtig ist, dass wir den Namen haben und dass die 3 Leute, die bis jetzt sich gemeldet haben für den Vorstand, dass die gewählt sind, dass wir einigermaßen jetzt einmal operativ arbeiten können und auch den Verein effektiv auch gegen aussen gegründet haben. Und ich hoffe am Schluss der Versammlung, dass alle eine hohe Freude haben, dass es einen coolen Namen hat und dass wir jetzt da wirklich einen neuen Schritt machen in eine gute Zukunft.
Übrige Themen wie Budget oder auch Mitgliederbeiträge, die werden zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert. Zuerst gilt es jetzt, um das Grundgerüst zu bauen und so die weiteren Sachen in den Weg zu leiten, damit aus 2 in Zukunft 1 wird.
Meine Kollegen von der Sportredaktion haben im Internet mal ein bisschen umgepostelt. Wie das neue Logo von einem fusionierten Churer Unihockey-Verein könnte aussehen, haben sie eine künstliche Intelligenz gefragt. Bilder dazu gibt es auf südostschweiz.ch. Das war es mit dem heutigen Infomagazin. Diese Sendung findet ihr in Kürze auf rso.ch. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.